Willkommen im Paid Friend Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani.
Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Paid Friend Podcasts. Heute mit einem ziemlich coolen Mann, den ich vor 8 Jahren kennengelernt habe. Damals war er noch Leiter Controlling Europa. Heute ist er Geschäftsführer der bekanntesten Arzneimittelfirma, die es in Deutschland gibt. Ihr kennt sie alle, wenn ich sage, da gibt's doch was von Ratiopharm. Sehr herzlich willkommen, der Geschäftsführer von Ratiopharm, Andreas Burkhardt.
Hallo Farid.
Hallo Andreas. Ja, 8 Jahre. Ich bin echt ganz immer überrascht, wenn ich so zurückgucke und wir uns schon so lange kennen. Jetzt bist du ja höchstwahrscheinlich nicht als Geschäftsführer geboren worden. Sag mal kurz, wie ist denn eigentlich dein beruflicher Lebensweg bis zum GF?
Ich habe duales Studium gemacht, damals noch in Richtung Holz. Also alles, was irgendwie mit Holz zu tun hat, Forst, Papier, Holzwerkstoff. War da in einem industriellen Sägewerk bei uns zu Hause beschäftigt. Da ist man immer Studium und Firma beschäftigt. Und damals habe ich mir das sicher noch gar nicht vorstellen können. Ich war sehr finanzlastig oder immer interessiert an Wirtschaft und Finanzen. Und ich habe mir einfach gesagt, okay, ich will in die Richtung gehen und schauen wir das mal an. Und habe dann Controlling gemacht. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil das so eine Kombination aus Finanzen und Business war. Und ja, mein Horizont ging auf keinen Fall so weit, dass ich gesagt habe, ich will mal Geschäftsführer werden. Also nicht mal im Ansatz, sondern ich habe einfach immer so geguckt, mehr inhaltlich getrieben, was will ich eigentlich machen. Danach, nach der Firma, bin ich zu einer Beratung gegangen, weil ich das spannend fand, mehrere Unternehmen zu sehen, ein bisschen rumzukommen, auch schnell in Themen reinzukommen. Und war auch für mich eine wahnsinnig lehrreiche Zeit. Als Berater lernt man eben ganz schnell Probleme zu erfassen, Probleme zu strukturieren, nach Lösungen zu suchen, auch in, sag mal, Gebieten, in denen man jetzt nicht komplett bewandert ist. Zu der Zeit habe ich auch in München gelebt, das war eine super Zeit. Und nach 2,5, 3 Jahren habe ich mir gedacht, okay, Berater ist nicht das, was ich final tun möchte, weil man doch immer ja, kurz reingeht und eigentlich nie dabei bleiben kann in der Umsetzung oder relativ selten. Man verkauft Konzepte, aber man ist nicht derjenige, der wirklich umsetzt. Und das war mir irgendwie zu substanzlos. Also ich wollte eigentlich die Dinge, die ich da erzähle und die ich für richtig erachte, schon umsetzen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will wieder in die Wirtschaft wechseln.
Ich frage mal nach, weil wir haben ja viele junge Zuhörer und die sich immer fragen, wie weiß ich denn, was mein nächster Schritt ist? Also wie wusstest du denn, was jetzt als nächstes ansteht? Ich höre, du wusstest, was du nicht mehr machen würdest, weil da, wo du warst, sagst du, okay, damit war ich durch. Gibt es Parameter, irgendwas, an denen du festgemacht hast, was ist der nächste Schritt damals?
Also ich habe gesagt, ich bin sehr inhaltlich getrieben und ich habe eigentlich immer ja, stark reflektiert, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß. Also ich war jetzt da nicht so getrieben, dass ich gesagt habe, okay, ich muss unbedingt nach oben und ich will den Status. Der war schon wichtig, aber bei mir eigentlich immer eher getrieben dadurch, dass ich gesagt habe, wenn ich zum Beispiel ein Team leite, dann habe ich die Chance, mehr zu bewegen, weil ich eben nicht allein bin, sondern mit dem ganzen Team in die Richtung gehen kann. Und deswegen habe ich eigentlich immer geguckt, was will ich tun? Und da habe ich eben festgestellt, was gefällt mir nicht an dem Job und was gefällt mir gut an dem Job? Und dann habe ich mir überlegt, okay, wo habe ich denn mehr von dem, was mir gefällt? Und das war eben damals in der Industrie.
Also das höre ich jetzt erstmal mit Überraschung und totaler Freude. Das heißt, jetzt wo du heute bist ja GF und dann als Geschäftsführer, man bist prominent und man kennt dich. Das ist natürlich Karriere. Das heißt aber, deine Schritte dazwischen waren gar nicht Karriere fokussiert, sondern die waren nach einer Freude oder nach einer Leidenschaft eigentlich getrieben. Also was ist der nächste Ding, was mir Spaß macht? Kommt das hin?
Ja, also ich muss natürlich dazu sagen, ich bin ein ambitionierter Mensch. Also ich mag auch Wettbewerb und für mich war es natürlich schon auch wichtig, eben die nächste Stufe zu erreichen. Aber der Antrieb war weniger der Titel oder das Gehalt, sondern der Antrieb war wirklich eher die inhaltliche Geschichte, dass ich gesagt habe, ich habe eine Grundidee, wie ich mir vorstelle, dass der Job ausgefüllt werden soll, der Bereich, die Firma ticken soll. Und das hat mich eigentlich meine ganze Karriere angetrieben.
Okay, und dann warst du in der nächsten Rolle oder im nächsten Job. Was war das? So nach der Beratung?
Ich bin dann, also wir in der Beratung haben wir eine Firma beraten, eine Papierfabrik, die war kurz vor der Insolvenz gestanden und eine Bank hat uns beauftragt, zu analysieren, ob dieses Unternehmen überhaupt restrukturierungsfähig ist. Das haben wir dann bescheinigt und ich bin dann in die Firma gewechselt und habe dann mit restrukturiert.
Was, also bist dann interner geworden.
Genau,
bist,
genau.
Oh, cool. Ja.
Ja. War spannend, also war sehr spannend. Wahrscheinlich rückblickend gesagt, der Job, bei dem ich am meisten gelernt habe. Die Erkenntnis kam leider erst hinterher, aber...
Was heißt das?
Ich war damals eben... Dadurch, dass ich ein bisschen finanzlastig war, sehr faktenorientiert, sehr rational, sehr sachorientiert. Und wenn so ein Laden in der Restrukturierung läuft, dann ist es ja ein massiver Change. Also die waren wirklich mit dem Rücken zur Wand gestanden, waren ein mittelständischer Betrieb im Familienbesitz seit über 100 Jahren, auch in einer sehr strukturschwachen Gegend. Das heißt, alle, die so im Umfeld gewohnt haben, haben da gearbeitet oder sehr viele. Und jetzt kam ich als Ausländer quasi rein, als Fremder. Und ich dachte immer, ja, die wissen ja auch, der Laden, der steht kurz vorm Kollaps. Das heißt, die haben alle genau den gleichen Fokus wie ich, nämlich diesen Laden umzudrehen. Dass wir es so verändern, dass der Laden überlebt. Und das war ein ziemlicher Trugschluss. Also das war so mein erster Kontakt mit echtem Change Management. Es war ein sehr harter Kontakt, würde ich sagen. Weil
du gemerkt hast, dass nicht alle an einem Strang ziehen und in eine Richtung gehen wollen. War das die Erkenntnis?
Das weiß ich nicht, zumindest nicht an dem Strang, an dem ich gezogen habe. Also es kann schon sein, dass die alle gleich getickt waren, aber ich eben nicht. Ich habe halt gedacht, das ist klar, die wissen, wir müssen einsparen und habe halt dann eben Sparprogramme aufgelegt. Und das waren dann wirklich so Kleinigkeiten, dass ich in der Kantine eben ein bisschen gekürzt habe. Oder da gab es Leute, die hatten 20 Zeitschriften-Abos, wo ich gesagt habe, das geht doch gar nicht, die müssen ja ihren Job noch machen. Da reicht eins. Also es waren keine Hartenschnitte, sondern eher diese kleinen, diese Gefälligkeiten, die ich gecuttet habe. Und das hat natürlich für einen riesen Unmut gesorgt. Also
du warst danach der beliebteste Mitarbeiter des Monats.
Genau, also ich habe öfter gesagt, also ich sollte eigentlich um 10 Uhr nicht mehr allein auf den Parkplatz gehen. Also das war schon, war heftig und war aber auf der anderen Seite auch eine super Erkenntnis für mich, weil ich es danach sehr, also wie ich reflektiert habe, wie ich dann den Job gewechselt habe und reflektiert habe, was lief eigentlich nicht gut, habe ich eben gemerkt, dass es eben nicht nur diese Sachorientierung ist, die funktioniert, sondern man muss die Leute abholen, man muss sie mitnehmen, man muss, sag mal, diesen Sense of Urgency kreieren, dass jeder versteht, warum müssen wir uns dahin bewegen, also viel Kontext geben. Und das habe ich da, würde ich mal behaupten, sehr gut gelernt. Auch gelernt, wie man führt. Das war meine erste Führungsrolle da, die ich hatte. Bin relativ schnell aufgestiegen und habe immer mehr Leute bekommen. Und da konnte ich eben auch viel lernen. Also ich war damals, keine Ahnung, 25 oder so. Also sehr jung noch und habe Leute geführt, die Mitte 50 waren. Das war schon eine Herausforderung, ja.
Jetzt kennen wir zwar uns ja schon eine ganze Weile. Und dennoch finde ich es interessant zu fragen, war da für dich ein Wechsel weg von dem zahlenfokussierten Menschen, der, weil er kapiert hat, oh Achtung, beim Führen kann ich nicht nur über Zahlen und Fakten führen oder über das, was eigentlich in der Ratio jeder verstehen müsste, sondern ich muss die irgendwie als Menschen abholen? Weil das ist ja das, wie ich dich heute erlebe.
Also ich würde mal sagen, was das Leadership-Thema anbelangt, habe ich damals noch nicht so große Fortschritte gemacht. Also für mich war eher dieses Thema Change an sich, also dass man eben so eine Restrukturierung nicht einfach durchdrücken kann, sondern dass man die Leute mitnehmen muss. Also das ging eher viel stärker in Richtung Change Management. Also Führung, würde ich jetzt von mir behaupten, habe ich eigentlich viel später erst gelernt. Deutlich stärker und bin da deutlich mehr in mich gegangen. Es war damals noch nicht so.
Lass uns mal einen Sprung machen. Wie lange bist du jetzt in dieser Geschäftsführungsrolle?
Also in der jetzigen bin ich seit 3 Jahren, aber ich war vorher schon als CFO auch schon Geschäftsführer bei Ratio Farm. Also bin jetzt insgesamt, glaube ich, seit 8 Jahren Geschäftsführer oder seit sieben, ja.
Bei mir dreht sich ja im Podcast immer ganz viel von, wie schaffe ich irgendwie in Balance zu bleiben? Also, dass ich kein beruflicher Vollpfosten werde, also den keiner mehr mag oder wo ich als Mann selbst nicht mehr stolz bin auf mich, weil ich nicht mehr der Mann bin, der ich bin, der keine irgendwie 20 Kilo zugenommen hat, seine Kinder nicht sieht und mit seiner Frau eine schlechte Beziehung führt, sondern ich erlebe dich ja mit all der Anstrengung immer wieder sehr in deiner Mitte. Was sind denn die Andreas Burkhardt Wunderrezepte für dich?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich nicht vom Job abhängig macht. Also man muss sich einfach klar machen, das ist ein Job und wenn es der nicht ist, gibt es einen anderen. Also man muss sich davon lösen, dass man das Gefühl hat, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht mache, dann passiert das und das. Also dieses Angstgetriebene ist eigentlich das Schlimmste, was man haben kann. Und das war für mich auch, also das habe ich auch gelernt. Es war nicht immer so, das habe ich gelernt. Auch sehr, sehr, sehr intensiv lernen müssen. Aber das war für mich eine Erkenntnis, die mich einfach in eine andere Richtung getrieben hat und die für mich, ja, sag mal, klare Grenzen auch definiert, wo ich sage, okay, was mute ich mir zu und was nehme ich auf mich, um meinem Job gerecht zu werden und da eine Performance zu zeigen und wo ist auch eine Grenze.
Und woher weißt du, wo deine Grenze ist?
Ja, das spürt man. Also ich meine, irgendwann merkt man, dass man nicht mehr so befreit ist. Man merkt, dass man nicht mehr so entspannt ist. Also ich würde mich eigentlich von der Haltung her als lockerer Mensch bezeichnen. Und ich werde dann schon, ich bin ein Typ, der sehr stark fokussiert und priorisiert. Das hilft in vielen Dingen. Wenn man allerdings natürlich einen riesen Berg vor sich hat, dann schaltet man, also ich schalte dann einfach alles ab. Das ist wie so am Flugzeug, wo du nur noch die notwendigen Aggregate laufen lässt und alles andere abschaltest, weil du da hinfliegst. Und das kriege ich nicht gleich mit, aber irgendwann bekomme ich es mit, auch durch mein Umfeld. Also meine Familie gibt mir da natürlich auch Rückmeldungen, dass ich mich gerade also nicht wirklich so benehme, also dass ich unlocker bin zu Hause, angespannt, ja, nicht loslassen kann, sondern immer im Tunnel. Ich schlafe schlecht, wach früh auf und fange ab 4 Uhr an zu grübeln, wie ich die Probleme löse. So merke ich das dann, ja.
Also ich fasse nochmal zusammen, es gibt für dich zwei Mittelchen, die du dabei hast. Einmal eine Art Angst und dann merkst du, nee, also Angst, das ist das, was du nicht haben willst, du erlaubst dir eine Unabhängigkeit. Mhm. Und das Zweite ist Grenzerfahrung oder wenn du in Momente kommst, wo du nicht mehr dich zu deinem Wohl verhältst. Also du hast dann Menschen, die dir Rückmeldungen geben. Mhm. Merkst du es selber auch? Hast du irgendwie, keine Ahnung, Druckpunkte, wo du merkst, oh, jetzt werde ich komisch?
Ja, ich merke das halt, dass ich einfach nicht mehr zu mir selbst finde, dass ich eher gehetzt bin, dass ich total fokussiert bin, dass ich nicht mehr entspannt bin.
Also so wie eine Art, wie in einem Tunnel sein?
Ja, genau, genau wie so, ja, wie in so einem Tunnel. Also ich merke das auch, ich bin dann eben extrem fokussiert, es geht bloß noch um dieses Thema, ich schalte alles andere ab. Also auch sprachlich ist es dann bei mir so, ich bin dann jemand, der... Also ich sage halt das, was relevant ist, aber nicht mehr diesen Smalltalk oder sonst irgendwas. Also das mache ich dann nicht mehr.
Und wie kommst du aus dem Tunnel wieder zurück ins Licht oder in den Nicht-Tunnel? Also wenn die Aufgabe getan ist oder hast du für dich Hilfsmittelchen?
Ja,
also nicht was von Ratio fahren, da gibt es vielleicht auch so ein Ratio. Nee,
sicher nicht. Das ist der falsche Weg. Das sollte man nur nehmen, wenn man krank ist.
Du weißt, dass ich da ja breiter denke.
Ja, bei dem Thema. Ja, ist klar. Ist eher nicht so mein Thema. Also das erste Thema ist Struktur. Also ich bin der Meinung, wenn man die Probleme ordentlich strukturiert und priorisiert, hilft es enorm. Delegation ist wichtig. Also dass man eben andere mit einbindet, dass man nicht alles selber stemmt oder meint, man muss alles selber stemmen. Und was für mich immer wichtig ist, ich muss auch einen Zeitplan haben. Also ich bin jemand, ich denke, würde schon sagen, ich bin belastbar. Ich sage aber, so eine Belastung, die darf maximal ein halbes Jahr laufen. Ein halbes Jahr kriege ich das hin, dass mal durch, aber es muss auch ein Ende haben. Und dann muss ich auch wieder runterfahren. Und dieses Ende definiere ich dann schon mit. Also ich würde jetzt nicht in eine Situation gehen, wo ich sage, es geht einfach, es läuft ewig. Also, oder es ist kein Ende definiert, sondern es ist klar definiert, wie sieht das Projektende aus. Idealerweise gibt es einen Zeitplan dafür oder eine Deadline. Und dann weiß ich auch, danach kann ich wieder locker lassen. Ja.
Also ich fasse mal 3 Punkte, habe ich jetzt mal gehört. Bei mir ist ja immer wichtig, dass die Leute was mitnehmen können. Sagen, also wenn du in dieser Tunnelgeschichte bist oder in dieser maximalen Fokussierung, achtest du darauf, dass du das Thema strukturierst? Und dass du delegierst, dass du es nicht allein machst, sondern Dinge abgibst. Und das andere ist, du guckst, dass es ein limitierter Zeitraum ist. Also du hast einen Zeitplan mit dem definierten Ende.
Mhm.
Okay. Wie erlebst du dich denn selber in solchen Phasen? Also kannst du dich dann gut annehmen? Bist du dann zufrieden mit dir? Oder denkst du, oh, ich muss da unbedingt mal nachhaltig was tun? Also wenn sich solche Dinge wiederholen, ich erlebe dich ja als einen sehr wachstumsorientierten Menschen. Also wenn das beim nächsten Mal ankommt, so eine gleiche Situation ist, wiederholt sich ja im Berufsleben immer alles. Wie gehst du denn dann damit um? Wieder genauso oder was sind so deine Lernkurven?
Naja, ich merke es früher. Also ich fange früher an zu strukturieren, zu delegieren. Mhm. Ich bin auch nicht so überrascht. Also das war früher immer so ein bisschen das Problem. Also am Anfang lief das eigentlich ganz entspannt los und auf einmal die Welle immer größer oder die Lawine immer schneller und du hängst halt dann mittendrin. Und das passiert mir mittlerweile nicht mehr so oft, weil ich mehr Kontrolle über das Thema habe, weil ich weiß, was kommt auf mich zu, ich weiß, jetzt wird es intensiv. Und also ich gehe da ein bisschen bedachter ran, also, oder ein bisschen offener. Also aber das ist halt die Erfahrung, die ich einfach gesammelt habe. Also ich weiß jetzt, okay, jetzt komme ich so langsam in eine Situation und jetzt muss ich mir überlegen, was heißt es, wie strukturiere ich das, was mache ich? Und ich weiß auch, okay, jetzt kommen 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, die werden hart und intensiv. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mir auch darauf einstellen, dann kann ich auch wieder anders mit umgehen. Dann stresst mich das nicht so. Also was mich eher stresst, ist, wenn es so überraschend kommt. Ich laufe so ganz gechillt in so ein Projekt rein und denke mir, okay, normaler Job und dann kriegt es auf einmal eine Pace, mit der ich nicht gerechnet habe und das ist eigentlich das Schlimme. Und wenn ich es aber so ein bisschen kontrollieren kann, dann passt es.
Jetzt kenne ich ja einen Teil deiner direkten Mitarbeiter, also deiner sogenannten Direct Reports, und was ja sehr spannend ist, einhellige Meinung, und das sage ich jetzt nicht, um dir irgendwie ein Kompliment zu machen, weil du weißt ja, als Köln-Fan und die als Bayern-Fans, da halte ich mich mit den Komplimenten zurück. Aber die sagen ja, die hat noch nie so einen guten Chef. Also du bist jemand, von dem ich jetzt mehrfach gehört habe, der die Potenziale von Leuten wirklich aktiviert und sie in neue Räume bringt, wo sie ins Wachstum kommen. Jetzt erlaube ich mir frech zu sagen, so warst du ja nicht immer. Mhm. Auf jeden Fall nicht, als wir uns kennengelernt haben. Und das spricht für gute Berater, die du in der Zwischenzeit gehabt hast, die nicht ich waren. Oder vielleicht auch, wer weiß, mal gucken, was du antwortest. Also was ist denn, wenn du das mal dich als Führungskraft anguckst, der Andreas vor 8 Jahren und der Andreas heute, und angenommen, die Leute haben recht, und ich glaube, sie haben recht, du bist eine beeindruckende Führungskraft. Was hat dich denn dazu gemacht? Was glaubst du denn?
Boah, das ist eine komplexe Frage. Ja.
Das freut mich.
Also zunächst mal glaube ich, dass ich irgendwann mal die Erkenntnis gewonnen habe und es für mich auch ein hohes Gut darstellt, dass ich ein Leader sein will, von dem ich auch gern geführt werden möchte. Also ich bin echt ein Freund von Walk the Talk, sagt man im Englischen. Also ja. Ich will jetzt nicht quasi von anderen was einfordern, was ich selber nicht leisten kann. Eher im Gegenteil. Also ich fordere von mir eigentlich immer mehr ein, als ich von irgendjemand anders einfordere. Und wenn ich sage, mein Chef müsste mich so und so führen, dann gilt es in allererster Linie erstmal für mich. Also das war so die erste Grundregel oder so das erste Element. Und das zweite, ich finde, ein Titel ist für mich, der spielt eine Rolle in der Firma, aber das macht mich ja nicht zum besseren Menschen. Also ich habe halt einen Job und den muss ich ausführen, so wie jeder andere auch irgendeinen Job hat, den er ausführen muss. Und ich will meinen Job halt möglichst gut ausfüllen, aber das macht mich nicht zum besseren Menschen. Und dadurch, glaube ich, lasse ich auch gewisse Nähe zu und überhöhe mich auch nicht. Also meine Meinung zählt vielleicht ein bisschen mehr, aber ich sage nicht, ich bin per se, weiß ich mehr, kann ich mehr oder bin mehr wert oder so. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist einfach, dass ich diese Entwicklung von Mitarbeitern, die sehe ich als wirklich elementaren Bestandteil von Führung. Also das ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten Elemente in der Führung. Und ich glaube auch, Qualität setzt sich durch. Und ich glaube auch, wenn ich das zeigen kann, dass ich Leute weiterentwickle, dass dann automatisch gute Leute zu mir kommen werden. Also es ist schon auch eine gewisse, es hat auch Vorteile für mich selbst, weil ich will natürlich gerne ein Team haben, in dem gute Leute stecken. Und ich kriege gute Leute nicht durch Zwang, Druck oder irgendwelche falschen Versprechungen, sondern ich kriege gute Leute nur mit Qualität. Und wenn gute Leute sehen, dass ich sie weiterbringe, dann kommen die zu mir. Das ist gerade im Fußball angesprochen, ist ja genauso. Ich meine, die Talente, wenn sie gut beraten sind, die gehen auch eher dahin, wo sie sich entwickeln und nicht vielleicht das schnelle Geld bekommen, sondern da, wo sie sich entwickeln und dann wirklich den nächsten Schritt machen können oder vielleicht eine Weltkarriere machen können und nicht kurz mal im ersten Vertrag eine Menge Kohle machen und dann aber nie wieder auftauchen.
Guck nochmal, ob das die 3 Punkte sind, weil ich finde die sehr spannend. Also der Weg in diese Führungskraft, die du heute bist und so viel Akzeptanz bekommt, ist Walk Your Talk. Also sei selber der Chef, den du haben möchtest. Das Zweite ist, ich lasse Nähe zu, wobei ich da gleich nochmal nachfragen würde, was das für dich genau heißt. Das andere ist, du achtest auf die Entwicklung der Leute. Wenn du das mal prozentual machst, das ist immer verdammt schwer, das weiß ich, aber wie viel Zeit, würdest du sagen, investierst du in die Entwicklung oder in die Mitarbeiterführung? deine Arbeitszeit? Also wir nehmen mal 100%, wie viele Stunden auch immer hinterstehen. Sind das 5%, 10%, 20%?
Nee, deutlich mehr. Also ich würde sagen, mindestens ein Drittel. Also ich würde auch bei jeder Diskussion, also oft ist es ja so, jetzt auf meinem Level ist es ja so, dass das meistens nur eine Eskalation zu einem kommt, also wenn es irgendwo nicht läuft. Und also für mich ist das schon immer ein Thema, also ich führe ja sehr kooperativ, das heißt, ich versuche die auch zu einer Lösung zu führen. Also dass nicht ich hingehe und sage, so mach mal's, sondern ich versuche die selber dahin zu leiten. Und dann ist es ja automatisch ein Coaching und eine Entwicklung und ein Führungsansatz. Also von daher, das ist wahnsinnig schwer zu trennen, weil, ich meine, das sind ja keine Disziplinen, so jetzt rechne ich, dann lese ich und dann schreibe ich, sondern das fließt ja alles ineinander oder geht ineinander über. Wenn ich mit meinem Mitarbeiter kommuniziere, dann führe ich automatisch, ob ich es will oder nicht. Mhm. Und ob ich richtig führe oder nicht, entscheidet halt, was ich sage oder wie ich mit ihm umgehe.
Aber dennoch ist interessant, also du schätzt, ungefähr ein Drittel deiner Arbeitszeit geht in das Thema Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeiterführung.
Würde ich schon sagen, ja.
Hast du eine Idee, wie viel, was der Durchschnittswert in Deutschland ist?
Keine Ahnung.
Unter 10%.
Okay.
Also es ist krass. Das ist wieder eines dieser herrlichen Themen. In den meisten Umfragen wird genannt, also Mitarbeiterführung ist unter den Top 3.
Mitarbeiter im Mittelpunkt.
Ja, genau.
Der Mensch im Mittelpunkt.
Und dann wird gefragt, okay, aber nur mal, dass ich es verstehe, wie viel Zeit investieren Sie denn? Und dann listen die alles Mögliche auf. Reporting, Strukturen. Und dann stellt man fest, okay, und wenn dann noch was vom Tag übrig ist, so nach 17:30, dann führe ich Mitarbeiter. Und deswegen haben wir zum Teil ja dieses leichte Desaster. Aber spannend. Aber dennoch mal, das sind die drei Punkte: Walk your talk, Nähe und Entwicklung von Mitarbeitern. Würdest du sagen, das ist das, was wichtig ist?
Nähe würde ich vielleicht nicht sagen, sondern eher Respekt. Respekt vor Menschen. Quasi sich selbst nicht überhöht zu sehen.
Ja. Nur mal das, ich kenne dich ja und ich kann das auch nachvollziehen, dass die Hörer das verstehen. Wie äußert sich das denn für dich, Respekt vor Menschen? Ich frage mal frech, wie gehst du denn zum Beispiel mit Trennungen um? Nicht privat. Ich meine jetzt beruflich. Und nicht von Beratern, sondern...
Bei Trennungen sage ich auch, ich meine, das ist ein fachliches Thema. Also normalerweise gibt es ja ein fachliches Thema oder wenn es ein menschliches gibt, dann sage ich das auch sehr klar. Aber ich meine, das muss ja immer mit Respekt erfolgen. Also ich halte da nichts von, quasi verbrannte Erde zu hinterlassen oder da eine Abrechnung zu starten. Also bei einer Trennung gibt es immer zwei, die dies beeinflussen, weil man kann ja auch, also wenn es jetzt als Auftraggeber beim Berater ist oder beim Mitarbeiter, irgendjemand hat diesen Mitarbeiter eingestellt, irgendjemand hat ihn geführt, irgendjemand hat ein Feedback gegeben. Also das heißt, es ist ja nie komplett einseitig. Und selbst wenn es extrem ist, weil jetzt irgendein Betrugsfall vorliegt oder so, dann bin ich trotzdem der Meinung, dass es einfach respektvoll passieren muss. Also man muss da nicht den Menschen angreifen oder sonst irgendwas, sondern dann sagt man halt einfach, okay, die Reise ist hier zu Ende. Aber trotzdem versuchen, da mit Rückgrat rauszugehen und auch Haltung zu zeigen, weil auch aus Selbstzweck, also ich meine, das kriegt ja jeder mit im Unternehmen, wie du mit Leuten umgehst, wie du dich trennst. Und es strahlt ja auch aus. Und also ich selber möchte auch in einer Firma arbeiten, wo ich merke, die geht fair mit den Menschen um. Und das ist zwar manchmal hart, aber es ist fair oder respektvoll. Und das finde ich schon wichtig, weil also das würde auch sonst gegen meine Werte verstoßen. Ja.
Ich mag sehr, dass du es betonst, weil ich glaube, das ist einer dieser typischen Bereiche, die untergehen. Solange der Mitarbeiter dabei ist, wird viel getan. Aus meiner Sicht gehört definitiv die Trennung auch dazu, das Ganze sauber und rund zu machen. Und deswegen finde ich klar und respektvoll schöne Punkte. Wo siehst du denn deine nächsten Wachstumschancen? Also jetzt nicht Karriere, das ist vielleicht auch im Mikro ein bisschen schwierig, da reden wir nachher, wenn es aus ist. Aber wie geht es denn mit dir weiter als Persönlichkeit? Du bist jetzt Mitte 40? Wo hast du denn noch richtige Baustellen? Wo bist du denn noch nicht die Führungskraft, die du sein willst?
Naja, Baustellen hat ja, also so White Spots hat ja jeder in seinem Charakter.
Dann können wir über deine reden.
Ist ja keine Bewegung. Das ist einer meiner White Spots, das kann ich nicht. Nee. ich bin ein sehr direkter Mensch, sehr straight und das kommt halt nicht, nicht jeder kann da super mit umgehen. Also manche, die brauchen das ein bisschen durch die Blume verpackter, die sind eher harmoniebedürftiger oder ein bisschen weicher auch vom Umgang. Ich meine, das freut mich, dass meine Mitarbeiter gern von mir geführt werden, aber da geht schon auch ab. Also das ist schon straight und ich bin, mein Feedback ist sehr klar. Das ist nie verletzend, aber sehr hart und klar. Also da tun sich schon manche schwer mit umzugehen. Und da gibt es sicher Situationen, wo ich vielleicht ein bisschen softer mit umgehen könnte. Also das wären so Entwicklungsschritte, wo ich sage, da da könnte ich noch einen Schritt gehen.
Wie kommst du zu diesen Punkten? Also wie, wenn du hast ja einen vollen Tag, du hast eine hohe Verantwortung, du hast einen Haufen Mitarbeiter, ich nehme an, dein Schreibtisch ist immer ziemlich voll. Wie kommst du zu dieser Reflexion, festzustellen, oh, guck mal, da habe ich noch einen White Spot, einen winzigen?
Durch so Gespräche wie mit dir zum Beispiel. Also für mich sind eigentlich Gespräche da das Entscheidende. Also wenn ich mir wirklich mal Zeit nehme, und das mache ich ein, zwei Mal im Jahr, wo ich mit einem Coach zusammensitze und einfach mal reüssiere, wo stehe ich, was mache ich, was treibt mich gerade an. Da kommen eigentlich immer viele Erkenntnisse für mich. Das ist gar nicht so sehr, dass der Berater jetzt sagt, tu das, sondern eher wie so ein Sounding Board wirkt. Und das stößt bei mir das Nachdenken an. Per se würde ich sagen, dass ich ein sehr reflektierter Mensch per se bin. Also ich denke eigentlich immer drüber nach, was ist jetzt den Tag über passiert. Wenn ich abends im Bett liege oder am nächsten Morgen aufwache, dann lasse ich das nochmal durch den Kopf gehen und überlege dann auch, was habe ich da für einen Job gemacht, wie habe ich es gemacht, war das gut, war das nicht so gut, könnte ich Dinge anders machen. Und das ist bei mir eigentlich so im Alltag integriert. Und so komme ich dann manchmal zu kleinen Erkenntnissen, dass jetzt das an dem Tag vielleicht nicht so gut war. Oder wenn es mal größere Themen sind, dann merke ich natürlich auch, es war jetzt ein paar Mal, da muss ich aufpassen. Oder ich meine, man macht ja auch mal so Persönlichkeitsbilder, wo man dann feststellt, ja, hier habe ich ein bisschen White Spot. Und das kommt jetzt nicht bei jedem super an. Oder wenn man ein Feedback bekommt. Also es sind unterschiedliche Sachen.
Aber ein wesentlicher Punkt ist, du nimmst dir ein bis zweimal im Jahr einfach Zeit für Reflexion, in welchem Kontext auch immer, entweder mal mit einem externen oder mit einem. Cool. Sind wir schon bei den Abschlussfragen? Wenn ich jetzt deine Frau hier neben mir sitzen hätte und sagen würde, sag mir mal die drei besten Eigenschaften von Andreas und die zwei, die echt anstrengend sind, was würde sie denn sagen? Achtung, es wird ausgestrahlt, denk immer dran.
Ja, es ist hart. Also sie wird, denke ich, auf jeden Fall sagen, dass sie sich hundertprozentig auf mich verlassen kann. Also dass ich einfach, wenn es brennt, immer da bin. Dass die Sachen, die ich mache, dass die einfach funktionieren. Dass ich sehr verantwortungsbewusst bin. Also ich bin mir meiner Verantwortung, würde ich sagen, als Vater, als Mann bewusst. Für meine Familie ist mir wichtig, dass sie wissen, dass ich da bin. Ich glaube, sie weiß auch, dass ich so ein Macher bin. Also, dass ich einfach Dinge anpacke, Dinge vorantreibe, organisiere, solche Geschichten.
Das waren jetzt die Guten, ne?
Das waren die Guten, ja. ja, Wo was sagt man zu sagen? Boah. Rastlos. Also, ich bin schon jemand, der ja eigentlich ständig irgendwas tun will, muss, kann. Also, ich könnte jeden Abend weggehen, also jetzt nicht trinken immer, aber halt irgendwas unternehmen zum Sport. Oder also ich bin jemand, der sehr viel braucht, vor allem wenn ich morgens aufwache und merke, ich habe viel Energie, dann brennt der Tag sozusagen. Also das ist sicher ein Thema. Und das andere Thema, ja, ich bin dieser Wettbewerbstyp, dieser straighte Typ, dieser ambitionierte Typ. Und das ist natürlich in der Familie
anstrengend
manchmal. Also weil ich will dann auch, ich denke dann immer, ich kriege alles unter einen Hut und will dann nochmal was reinpacken und das fängst du noch an und das fängst du noch an und das geht schon irgendwie. Das würde ich jetzt mal behaupten, dass das die zwei Sachen sind.
Ich bin mal gespannt nach der Ausstrahlung des Interviews, dass deine Frau ja vielleicht
hört. Als das Gespräch zu Hause.
Andreas, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich schätze deine Arbeit sehr und ich wünsche vor allen Dingen, dass du als Führungskraft weiterhin diese Ausstrahlung hast, weil ich glaube, es braucht Führungskräfte wie dich, die ein Drittel ihrer Arbeitszeit investieren und andere nach oben ziehen. Und das machst du richtig vorbildlich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, Farid. Hat Spaß gemacht.
Danke mir auch. Ciao.
Ciao.
Du merkst, das spricht dich an? Dann schau doch gerne auf Farids Website nach und connecte dich mit ihm auf seinen Social-Media-Kanälen.